Geist. Kann einmal Heiliger Geist bedeuten, einmal menschlicher Geist, einmal auch das, was ein Geist sagt, kann auch Geist sein. So zum Beispiel. Wasser kann zum Beispiel einmal bedeuten Heil, so in Jesaja 12, werden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils, den heilenden Wasserbecken. Oder es kann Heiliger Geist bedeuten, Ausgießung des Geistes, ein Geist mit Wasser. Oder wir haben gehört, es kann Wort bedeuten, Wasserbad des Wortes. Also je nach Zusammenhang. Schrift verwendet gern Metaphern. Wissen Sie, was eine Metapher ist? Wahrscheinlich. Ja? Ja, vielleicht kann man das auch Metapher nennen. Das ist eher wohl ein Symbol, nicht? Wenn ich sage, er ist Mädchen für alles. Sind schon auf der Spur. Das ist eine Metapher. Ja. Eine Metapher ist ein gedrängter Vergleich. Ein gedrängter Vergleich. Ein gebündelter Vergleich. Anstatt dass ich sage, er ist wie ein Mädchen, das alles macht, sage ich, er ist Mädchen für alles. Ich bündle es zusammen. Nehmen wir nicht die Zeit, das alles gleich, das alles noch auszuführen. Und die Bibel verwendet gern Metaphern. Das muss man nie vergessen. Da läuft man oft fehl, dass man vergisst, wo Wörter bildlich gebraucht werden. Wir haben sie, ich gebe Ihnen einige deutsche Beispiele. Ich habe schon gesagt, er ist Mädchen für alles. Er ist natürlich kein Mädchen. Ja? Er ist ein Junge. Aber das gebraucht man, das sagt man. Habe ich noch kürzlich gehört. Oder es heißt, aus dem Duden habe ich ein Beispiel, die Sonne, sie machte den weiten Ritt um die Welt. Anstatt das zu sagen, die Sonne war wie ein Reiter, der einen Ritt um die Welt machte, sagt man gleich die Sonne Ritt. Mit verglichen mit einem Reiter. Oder ich war in einem Haus bei einem Prediger untergebracht während einer Woche und nach dem Essen fragt die Frau ihren Mann, soll ich den Spurgeon holen? Spurgeon war ein berühmter Prediger in England im vergangenen Jahrhundert und hat manches sehr Gute geschrieben und es gibt ein kleines Andachtsbuch, das sehr wertvoll ist, auch ins Deutsche übersetzt. Und den kann man den Spurgeon nennen. Natürlich, der Spurgeon ist längst im Himmel, beziehungsweise verscharrt. Den kann man nicht mehr holen, aber das ist eine Metapher. Spurgeon steht für das Andachtsbuch. Oder Sie lesen in der Zeitung, Bonn sagt so und so, ja? Ja, die Bonn ist eine Stadt. Mit Häusern und Straßen und so weiter. Natürlich ist die Regierung, die Männer in der Regierung in Bonn, oder einige wenigstens. Oder in Apostelgeschichte 16, jetzt in der Bibel, Apostelgeschichte 16, Vers 19, da das Mädchen, das wahrsagt, das stört Paulus. Und dann gebietet er den Teufel oder den Dämon rauszufahren. Dann heißt es, die Hoffnung war ausgefahren. Hoffnung nicht, aber die Hoffnung auf Gewinn. Das heißt, diese Männer hatten dieses Mädchen gebraucht, um Geld zu verdienen. Das Mädchen hat für sie gearbeitet, hat den Leuten die Zukunft gesagt, sie haben Geld kassiert. Und die Hoffnung auf Gewinn, das heißt der Dämon, der ihnen den Gewinn brachte, das ist eine Metapher. Oder wenn Jesus sagt, vom Brot, das er rumreicht, das ist mein Leib. Natürlich, sein Körper war hier. Ja? Er hat nicht Brot mit sich selbst verwechselt. Das ist eine Metapher, bis heute bedeutet. Gotteshilfe. Absolut klingende Sätze können relativ gemeint sein. Absolut klingende Sätze können auch relativ gemeint sein. Das muss man nun herausbekommen. Einige Beispiele. 1. Korinther 9, Vers 9 heißt es: Denn in dem Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden. Zitiert Paulus. Jetzt fragt Paulus, ist oder hat Gott Interesse an Ochsen oder ist Gott für die Ochsen besorgt? Wenn Sie nur diese Frage hören, wie lautet die Antwort? Trägt Gott Sorge für Ochsen? Ja, natürlich tut er. Aber hier lautet die Antwort nein. Warum? Das ist ein absolut klingender Satz. Das heißt, es hört sich so an, als ob Gott nun wirklich Sorge trägt für Ochsen allgemein. Aber Paulus will sagen, trägt Gott nur für Ochsen Sorge? Oder ist das nicht, das sagt er dann gleich, oder spricht er nicht, Vers 10, oder spricht er nicht durchaus um unseretwillen? Denn es ist um unseretwillen geschrieben, dass der Pflügende auf Hoffnung pflügen soll. Paulus will hier mit diesem Wort beweisen, dass wer das Wort Gottes verkündet, den sollte man unterstützen. Ja? Der darf dafür etwas bekommen. Er selbst muss natürlich vorsichtig sein, dass er das nicht verlangen kann. Ist es den anderen gesagt, dass sie solche Leute unterstützen sollen? Und hier haben Sie ein Beispiel dafür, dass wir oft uns fragen müssen, wie ist das gemeint? Hier müssen wir im Deutschen das kleine Wörtchen nur hinzudenken. Hat oder ist Gott nur für Ochsen besorgt oder auch für Menschen? Sind Menschen nicht wichtiger als Ochsen und kann dies nicht zeigen, dass Gott Interesse hat überhaupt am Leben der Hart? Oder 1. Thessalonicher 4, 1. Thessalonicher 4, Vers 9. Was die Liebe, die sich des Bruders annimmt, betrifft, habt ihr nicht nötig, dass euch darüber geschrieben wird, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Nun, bei den Thessalonichern war das wohl vielleicht der Fall, aber wenn man das jetzt absolut nimmt, dann kann jeder sagen, ich brauche nicht, dass jemand sagt, der sich lieben soll. Das sagt mir Gott. Das sagt mir nicht nur Gott, das sagt mir die Schrift. Ja. Jetzt muss man das nicht zu verallgemeinern. Oder 1. Samuel 16, Vers 7. Da steht geschrieben, 1. Samuel 16, Vers 7, Gott sieht nicht, was vor Augen ist. Hat er das? Kann Gott Bäume sehen? Natürlich kann er. Aber er sieht nicht nur, was vor Augen ist. Ja. Das ist eine Art des Schreibens, mit der muss man rechnen. Dies ist die Art des Schreibens in der Heiligen Schrift. Sie will im Zusammenhang verstanden werden. Das ist klar. Die Schrift will im Zusammenhang verstanden werden. Und wenn wir ein bisschen nachfragen oder nachforschen, dann merken wir, dass wir genau so sprechen. Bei uns kommen dieselben Dinge vor. Und wenn wir zur Bibel kommen, dann wollen wir, dass sie anders ist. Sie spricht unsere Sprache. Drittens, Rabbi 3. Das Aufheben von Gelerntem. Das Aufheben von Gelerntem. Wie hebt man Gelerntes auf? Es wird für Sie eine Frage immer wieder sein. Immer wieder, wie bewahre ich es? Wie hebe ich es auf? Ich gebe Ihnen einige kleine Ringe. Eines A, der Behälter. Worin hebe ich es auf? Ich hoffe, Sie haben geschrieben, ja? Wenn Sie die Bibel studieren und Sie sind, Sie forschen, es geht jetzt ums Forschen immer noch, ja? Wir fragen, wie forschen, wie heben wir auf, was wir gelernt haben. Dann haben Sie einen Bleistift gehabt oder einen Kugelschreiber oder irgendwas. Sie haben Papier gehabt, Sie schreiben. Ja, ja, was mache ich jetzt mit dem Zettel? Das ist die Frage. Ja. Was mache ich mit dem? Jetzt können Sie Folgendes machen. Sie können einen Ordner anlegen. Das kann ein Stück gelochtes Blatt sein, das Sie benutzt haben. Und jetzt legen Sie das in einen Ordner an. Oben, also Stichwort. Ich sage gleich, wie man das notieren kann. Aber zunächst einmal der Behälter selbst. Wenn Sie nicht so etwas Großes gebrauchen wollen, Sie verwenden lieber die Hälfte, die halbe Größe, ja. Ringhefte. Gut, Sie brauchen ein Ringheft. Das ist eine Form. Eine andere Form, das sind die Mappen. Sie haben hier eine Mappe. Ja. Mappendeckel. Das ist, was ich verwende. Nicht dieselbe Art, aber das ist sehr gut. Mappendeckel. Es gibt auch kleinere. Die sind sehr gut. Da können Sie einfach reinwerfen. Ich habe da ein Regal. Und dann wird es einfach schnell reingeworfen. Und dann ist es da. Dann mit dem entsprechenden, Bezeichnung. Dann kann man es schnell finden. Wenn ich vorbereite, dann gehe ich den entsprechenden Mappen nach und kann das. Dasselbe kann mit dem Ordner tun. Ordner ist ein bisschen besser in der Hinsicht, dass man sie an ein Regal stellen kann, wie Bücher. Dann können die mitten in den Büchern richtig anstellen. Das ist sehr praktisch. Das ist das deutsche System. Ordner oder Ringheft wird sehr viel gebraucht. Oder Sie können eine Box nehmen. Wissen Sie, was eine Box ist? Sie die Zettel, dann natürlich nicht zu groß. Es gibt schon große Boxen auch für A4 Größe, aber dann wollen die gleich, wenn sie nicht steif sind, also knicken. Ja? Oder einfach, der Evangelist Moody hat einfach Umschläge gehabt, größere Umschläge. Da wirft man es rein, schreibt auf, je nachdem. Jetzt die Folge, klein b, die Folge. In welcher Folge hebt man es auf? Folge ist wichtig, die Reihenfolge. Wenn Sie jemandem zeigen, den Weg zu erzählen wollen, wohin, wie es von hier nach Karlsheim geht, dann sagen Sie nicht erst, wenn Sie in Karlsheim ankommen, dann biegen Sie dort rechts. Übrigens, hier vom Haus, da können Sie so fahren. Inzwischen passen Sie auch bei der Kurve, ja? Nicht alles durcheinander, ja? Sondern der Reihe nach. So sind wir angelegt, dass wir durch die Geschichte gehen. Wir sind eben Zeit- und Raummenschen. Deshalb ist System wichtig. Es ist eine gewisse Reihenfolge. So wie es am besten sich liebt. Drei grundsätzliche Möglichkeiten. Einmal die biblische Reihenfolge. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Ordner haben, in diesem Ordner haben Sie alle Ihre Zettel über Bibeltexte. Dann sind die so angeordnet, dass etwas, das über irgendwo in 1. Mose steht, vor etwas steht, das in Lukas, über Lukas ist, ja, nicht umgekehrt. Sie müssen nicht etwas über jeden Text haben, aber es muss in der Reihenfolge stehen, wie es in der Bibel vorkommt. Dann ist es leicht zu finden. Natürlich muss man wissen, wo es in der Bibel steht, ja. Sonst hilft es halt nichts. Jetzt muss man die biblische Reihenfolge kennen. Zweitens, eine zweite Möglichkeit, die Themen, die hebt man am besten alphabetisch auf. Etwas über Sünde kommt danach etwas über Gott. Und etwas über die Armut kommt dann natürlich noch gegen Anfang. Alphabetisch, so wie im Alphabet. Allerdings, wenn Sie jetzt viel studieren, und Sie haben sehr viel Thematisches, dann wird es schwierig, nur alphabetisch. Denn diese Themen sind wieder untergliedert. Gott ist ein großes Thema. Da spreche ich von seinem eigentlichen Wesen, von seinen Eigenschaften, von seinem Tun und so weiter. Und dann habe ich so viele Themen, wenn ich System gebrauchen, dann gebrauchen Sie eines, das Ihnen liegt, für Ihren Dienst. Nicht jeder kann jedes System übernehmen. Es muss praktisch sein, es muss brauchbar sein für meine Zwecke. Wenn Sie nicht viel Material haben, dann brauchen Sie nicht große Mühe zu machen. Das wird alles lange. Das ist dann leicht zu finden ohne dieses System. Aber wenn Sie viele Sachen haben, dann ist es schon besser, dass Sie wissen, wo Sie sind. Aber bitte haben Sie auch einen Ort, wo Sie es gleich hinwerfen können, wenn Sie es nicht gleich ordnen können. Ja. Bitte den Stapel nicht zu hoch werden lassen. Immer wieder die Zeit nehmen, das muss jetzt geordnet werden. Aber dafür muss es auch einen Platz geben, für Ungeordnetes. Was soll ich mit der Bibel tun? Forschen. Ich habe Ihnen jetzt gezeigt, wie man es etwa tun kann. Großes H. Was noch? Weitergeben. Was soll man mit der Schrift tun? Was soll man mit Gottes Wort tun? Man soll es weitergeben. Wie soll man es weitergeben? Mündlich. Erzählen, sprechen. Schriftlich. Bibeln verteilen, Bibelteile verteilen. Oder Botschaften über die Bibel verteilen. Also Schrift tun, biblisches Schrifttum verbreiten. Weitergeben. Wo soll Heilige Schrift, wo soll Wort Gottes weitergegeben werden? Einmal in der Familie. 5. Mose 6, 6 bis 9. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen, auswendig machen. Und du sollst fleißig sein, sie deinen Kindern einzuschärfen. Und sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder wenn du auf dem Weg gehst, Sonntagnachmittag spazieren gehst, sollst du von meinem Wort reden. Wenn du dich niederlegst, also am Abend, bevor man sich legt, und wenn du aufstehst und du sollst sie zum Zeichen auf deiner Hand binden und sie sollen dir zum Schmuck zwischen deinen Augen sein. Du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Durchaus angebracht, wenn man also Bibelsprüche an der Wand überall anwendet. Immer wieder Wort Gottes vor Augen haben, im Haus, in der Familie. Wo noch soll man Wort Gottes weitergeben? In der Gemeinschaft der Gläubigen. Kolosser 3, Vers 16. Das Wort Christi wohne reichlich unter euch, indem ihr mit aller Weisheit euch lehrt und ermahnt und indem ihr mittels Psalmen, Lobgesängen, die sollen alle gefüllt sein von Wort Gottes. Schauen Sie mal auf Ihre Lieder, ob da genügend Wort Gottes drin ist. Viele Lieder haben wenig Wort Gottes, beziehungsweise sind nicht schriftgemäß. Mittels Psalmen, Lobgesänge und geistlicher Lieder singt in der Gnade zu Gott mit euren Herzen. Wort Gottes soll unser Zusammensein als Christen, ob im kleinen oder im größeren Kreis, kennzeichnen. Hebräer, Kapitel 5, Vers 12. Hebräer 5, Vers 12. Da ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, bedürft ihr wiederum, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die der Milch bedürfen und nicht der festen Speise. Hier sind eine Menge Aussagen, eine Anzahl. Eine Aussage lautet, ihr solltet Lehrer sein. Wer? Alle. Alle Christen. Jeder Christ soll imstande sein, Wort Gottes weiterzugeben. Nicht jeder ist Lehrer, aber jeder ist Lehrer. So wie jeder Missionar ist, aber nicht jeder Missionar. Verstehen? Es kommt auf den Aspekt an. Auf den Stand. Im Allgemeinen, im kleineren Sinne, ist jeder Hirt, Missionar, Lehrer, diese Dinge. Aber einige haben diese Gnadengabe in einer verstärkten Form. Einige sind Lehrer als solche. Aber jeder kann ein Lehrer sein im Kleinen. Wo noch? Nicht nur in der Familie, nicht nur in der Gemeinschaft der Gläubigen, auch in der Welt. Himmel soll es hören. Das war das Thema von Lausanne 74. Alle Welt soll es hören. Lukas 24, Verse 45 bis 47. Ich gebe Ihnen jetzt die Bibelstelle. Lukas 24, 45 bis 47. Ja, Sie haben sie übrigens, glaube ich, auf dem Blatt. Ja, brauche ich nichts zu tun. Großes I, ist großes I drauf? Für die Wahrheit eintreten? Für die Wahrheit der Schrift soll man eintreten. Hier lese ich Philipper 1. Philipper 1, Vers 27. Ja. Philipper 1, Vers 27. Lasst nur euer Leben in der Gesellschaft. Pass mir gut auf. Lasst nur euer Leben in der Gesellschaft würdig sein der guten Botschaft von Christus. Damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, mit einer Seele zusammenkämpft, in dem Glauben an das Evangelium und euch in keiner Weise einschüchtern lassen. Kämpfen für das Evangelium. Soll man für Gottes Wort kämpfen? Was bedeutet dieses Wort? Dieses Wort kommt aus dem Sport. Das hat mit Athletik zu tun. Das deutsche Wort Athletik ist ein griechisches Wort. Und es bedeutet, sich mit anderen zusammen einsetzen für etwas wie in einem Wettkampf, wie in einer Wettkampfmannschaft. Man kämpft wie ein Mitglied in einer Mannschaft und man will jetzt die Sache vertreten, zusammen mit anderen. Also zusammen sich in einem Wettkampf, in einer Wettkampfmannschaft einsetzen. So sollen wir es für die Heilige Schrift tun. 1. Timotheus 3, Vers 15. Falls ich aber verziehe, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde soll ein Pfeiler der Wahrheit sein. Sie tragen. Die Gemeinde soll die Wahrheit weitertragen. Judas, Vers 3. Geliebte, als ich mich mit allem Fleiß daran machte, euch zu schreiben über unser gemeinsames Heil, war es mir eine Notwendigkeit, euch in einem Schreiben aufzurufen, mit Ernst zu ringen für den Glauben, der den Heiligen einmal übergeben worden ist. Ringen für den Glauben an Jesus Christus. J, das ist J. Wie soll man sich mit dem Wort abgeben? Wie soll man mit der Bibel umgehen? Indem man sich vom Geist Gottes helfen lässt. Ich weiß nicht, ob das indem man sich vom Geist Gottes helfen lässt. 1. Korinther 2, 7 bis 16. 1. Korinther 2, 7 bis 16. Diesen Text können Sie aufschlagen. Wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis. Die verborgene Weisheit, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat, denn wenn sie dieselbe erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Das heißt, die ungläubigen Menschen zu Jesu Zeiten haben Gottes Wort nicht verstanden, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart wie? Durch seinen Geist. Es braucht Geist Gottes, um Wort Gottes zu verstehen. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes und diese Dinge Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Sehen Sie hier, dass der Geist weiß? Lokalisieren Sie das Wissen nicht nur für die Seele. Der Geist weiß, ja? Der Geist in einem Menschen ist der denkende Teil. Er erforscht. Als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, also weiß auch niemand, was in Gott ist. Niemand. Als nur der Geist Gottes. Und wenn Gott es kundtut, mit Hilfe des Geistes, dann wissen wir es, dann haben wir es auf Papier. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen. Wir haben den Geist empfangen, damit wir die Dinge erkennen oder kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Wir haben hier zweierlei. Passen Sie gut auf. Gottes Geist gibt das Wort und Gottes Geist hilft, das von Gott Gegebene zu verstehen. Welche wir auch verkünden, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Mitteilen geistliche Dinge durch geistliche Mittel oder vergleichen, das sind schwierige Vers zu übersetzen. Meint wahrscheinlich, dass man eines mit dem anderen vergleichen soll, so kann man verstehen. Der natürliche Mensch, hier wörtlich der seelische, das heißt der Mensch, der natürlich ist, so wie jeder da ist, ohne göttlich beeinflusst zu sein, ohne neu geboren zu sein, ohne den Geist Gottes zu haben. Der rein natürliche Mensch nimmt nicht an oder vernimmt nicht, versteht nicht, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Seine Logik sagt ihm, es ist dumm. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich, das heißt mit Hilfe des Geistes, beurteilt wird. Der geistliche Mensch, der den Heiligen Geist hat, aber beurteilt alles, er selbst aber wird von niemandem, das heißt von dem Unbekehrten, von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn, ist wieder ein absolut klingender Satz, der relativ im Kontext her verstanden werden muss. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise? Wir aber haben Christi Sinn. Deshalb wissen wir mehr, denn nicht Christen. Wir haben durch Gottes Geist Worte bekommen in der Heiligen Schrift, die vom Geist gegeben wurden, und mit Hilfe des Geistes, der sie gab, können wir sie heute verstehen. Das war Römisch 1, jetzt Römisch 2. Wann soll man Umgang haben mit der Heiligen Schrift? Römisch 1, wie? Römisch 2, wann Umgang? Noch kurz zusammenfassen, einiges. Großes A, die steht nicht auf Ihrem Blatt, in regelmäßigen Zusammenkünften der Gläubigen. Ich habe vorhin gesagt, in der Gemeinschaft der Gläubigen, jetzt speziell. In regelmäßigen Zusammenkünften der Gläubigen, normalerweise Gottesdienst genannt, furchtbarer Ausdruck dafür, es ist schon ein Gottesdienst, als ob man nur da Gott. Die regelmäßige Zusammenkunft ist der Ort, wann man sich mit Wort Gottes abgibt. Eine Zusammenkunft von Gläubigen, wo Gottes Wort nicht zu Hause ist, ist nicht eine richtige. Gottes Wort muss einen geraumen Platz haben in der Zusammenkunft der Gläubigen, in der regelmäßigen. Aber es gibt noch andere Zusammenkünfte von Gläubigen. Das sind unregelmäßige. Diese zum Beispiel, die ist nicht regelmäßig. Sie ist jetzt regelmäßig, aber sie gehört nicht zu den regelmäßigen Zusammenkünften von Gläubigen. Nicht jeder geht in eine Bibelschule. Großes B, in sonstigen Begegnungen mit Gläubigen. Wie immer auch. Immer wieder sollte Wort Gottes. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, sagt Paulus. Nicht nur um Gottes Willen. Großes C. Großes B in sonstigen Begegnungen mit Gläubigen. Großes C. Täglich. Die Frage wann? Täglich. Erste, das ich mit Gottes Wort tun kann an einem Tag, ist mich dadurch erfrischen. Das Erste, was Sie brauchen, wenn Sie aufstehen, ist Erfrischung. Sie müssen sich das Gesicht waschen, die Hände waschen, ziehen sich an. Sobald wie möglich sich durch ein Wort, Bibelwort, erfrischen. Haben Sie Kärtchen, Zettel, Bibel, was immer auch, parat. Bevor Sie schlafen gehen, damit Sie morgens früh es da haben. Und hier ist ein Wort, dadurch erfrischen Sie sich. So beugen Sie schon eine ganze Menge vor. Bevor der Feind Gelegenheit hat, bis Sie zur stillen Zeit kommen, oder ja, haben Sie schon Vorarbeit getan. Und hier schon sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Eine kleine Erfrischung, bevor Sie dann wirklich an die Arbeit rangehen können mit Gottes Wort. Sobald wie möglich, das kann das Erste sein, sich mit einem Wort beschäftigen. Und wenn es nur eine Wiederholung ist, eines Verses, den Sie auswendig lernen. Zweitens, dann kommt der Zeitpunkt am Tag, wann immer auch, irgendwo muss er reserviert sein, wo Sie sich nähren. Erst die Erfrischung, aber dann eine richtige Mahlzeit. Sie nähren sich am Wort Gottes. Ja, aber wie tun Sie das? Da können Sie abwechseln. Mal werden Sie einfach lesen. Ja? Sie können da kapitelweise lesen, können eine ganze Stunde lesen. In einer Stunde können Sie 12 Kapitel lesen. Im Durchschnitt dauert es etwa 5 Minuten, ein Kapitel zu lesen, ohne es allzu schnell lesen zu müssen. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Bücher, die können Sie innerhalb von einer halben Stunde durchlesen. Da können Sie schon eine ganze Menge in einer halben Stunde lernen. Wie viel können Sie in einer halben Stunde lernen? Zunächst scheint es lange zu sein. So wird es manchmal sein. Bitte lesen Sie oft viel. Dann sieben Sie, ja? Dann lernen Sie viel kennen. Aber dann gibt es Zeiten, wo Sie in die Tiefe müssen. Machen Sie sich nicht zu viel Regeln. Ja? Dann gibt es eine Zeit, vielleicht gerade beim Lesen. Moment, dies ist jetzt so wichtig, jetzt höre ich mal auf. Ich habe mir vorgenommen, 10 Kapitel pro Tag zu lesen, aber jetzt bleibe ich bei diesem Vers. Also, jetzt studieren Sie diesen Vers. Oder es kommt eine Frage auf, das muss jetzt erledigt sein. Ja? Mitunter kann es vertagt werden. Disziplin ist auch notwendig. Aber es gibt Zeiten, da müssen Sie in die Tiefe, nicht nur auf der Oberfläche vorbeilesen. Da gilt, was ich vorhin sagte, studieren, forschen. Und drittens, täglich sollte man eigentlich sich Wort Gottes einprägen. Einprägen. Auswendig lernen, einprägen. Irgendwo oder ein paar Mal am Tage, vielleicht zweimal am Tage, repetieren. Die drei Arten von Beschäftigung können täglich vorkommen im Leben eines Christen. Und jetzt will ich Ihnen, will ich etwas nachholen. Nee, jetzt ist es aus. Lassen Sie mich aber doch noch, wenn ich darf, die letzten zwei Verse aus 2. Petrus 1 lesen. Das sind wichtige Verse für unser Thema. 2. Petrus 1, Verse 20 und 21. Nehmt dabei zuerst dieses zur Kenntnis, dass keine Prophetie der Schrift aus eigener Deutung entsteht. Das heißt, als ein Prophet daran ging zu prophezeien, hat er die Zukunft nicht von sich aus gedeutet. Es geht hier nicht um die Deutung der Schrift, sondern dass Schrift dadurch entsteht, dass etwas gedeutet wird. Nicht der Prophet deutet es von sich aus. Aus eigener Deutung entsteht. Denn nicht durch den Willen eines Menschen wurde einst Prophetie hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getragen sprachen die heiligen Männer Gottes. Jeder, der Schriftwort gab, wurde vom Heiligen Geist getragen, geführt, als er schrieb. Genau wie wissen wir nicht, aber so viel wissen wir. Der Geist Gottes hat ihn mitgenommen und Sehr viel wurde schon sehr früh geschrieben. Es ist möglich, dass schon in den 40er Jahren einiges entstanden ist. Ganz bestimmt einiges in den 50er und 60er Jahren. Das meiste wohl in den 50er und 60er Jahren. Paulus schreibt seinen Timotheusbrief in den 60er Jahren vor dem Tode von Nero, das ist vielleicht 66 oder 64 nach Christus. Und da ist schon der größere Teil des Neuen Testaments vorliegend. Es kommen noch einige Bücher von Johannes später, der Hebräerschreiber, der Mann Jakobus geschrieben. Jakobus dürfte auch früh sein. Also der größere Teil des Neuen Testaments ist vor 70 geschrieben. Eine ganze Menge von Bibeltext, das aus dem